RTL Erleben. Der RTL Deutschland Podcast.
Octagon MMA ist eines der großen neuen Sportrechte auf RTL Plus. Aus den größten Arenen Europas sammelt die Liga mit ihren Events seit einigen Monaten Rekordabrufe auf der Streaming-Plattform. Tobias Drews ist heute Pressesprecher der Kampfsport-Promotion, kommt aber eigentlich vom Boxen. Als Kommentator hat er die Mega-Boxkämpfe der 90er und 2000er begleitet und war unter anderem die Stimme der Klitschko-Ära bei RTL. Im RTL-Erleben-Podcast wollen wir von Tobias wissen, wie der enorme Erfolg von Octagon MMA, aber auch das neu erstarkte Interesse an Mixed Martial Arts überhaupt zustande kommt. Kann die Trendsportart MMA auch langfristig einen ähnlichen Hype in Deutschland erzeugen, wie es der Boxsport damals geschafft hat? Ich bin Thomas Steuer aus der RTL Kommunikation und ihr hört RTL Erleben, den RTL Deutschland Podcast. Heute mit Tobias Drews von Octagon MMA. Moin Tobias, danke, dass du hier am Start bist. Willkommen bei RTL Erleben, dem RTL Deutschland Podcast. Du bist ja Pressesprecher bei unserem neuen großen Sportflaggschiff auf RTL Plus bei Octagon MMA. Du bist vor einem Jahr gestartet als absoluter Boxexperte. Wie war denn für dich so der Umstieg eigentlich auf Mixed Martial Arts vom Boxen?
Es war, erstmal hallo auch, es war kein wirklicher Umstieg, ein bisschen schon natürlich, aber ich hatte ja schon Erfahrungen auch im MMA-Bereich gesammelt, habe sogar selber mal kommentiert, UFC 99, das ist irgendwie lange, lange her, als sie damals nach Deutschland kam, nach Köln. Das muss 2009 oder so gewesen sein. Also ich habe immer mal wieder so ein bisschen auch diese Berührung gehabt zum MMA. Dann natürlich durch verschiedene Boxer, unter anderem Dennis Ilbay, auch ein Kölner, der ja darüber gegangen ist zu Octagon MMA. Das Ganze ein bisschen mit verfolgt. Dann haben die einen Pressesprecher gesucht und ich dachte, ach, das passt doch eigentlich ganz gut aus den Erfahrungen, die man hat als ja, Boxkommentator und eben auch die Kontakte, Netzwerk mit verschiedenen Journalisten, da ein bisschen was aufzubauen oder dabei mithelfen zu können, das aufzubauen. Ja, und dann ging das relativ zügig und dann fanden die das auch eine gute Idee zum Glück und so ist es dann dazu gekommen.
Nun ist ja MMA auch noch ein recht junger Sport, da läuft ja glaube ich auch sehr viel Promo über Social Media. Wie müssen wir uns denn so die typische Pressearbeit als Sprecher von Octagon MMA vorstellen?
Im Grunde gibt es da zwei verschiedene Ebenen. Natürlich, du hast es angesprochen, die Social-Media-Geschichte, die läuft ja mehr oder weniger von alleine. Das Interessante ist, dass Octagon MMA auch nicht gesagt hat, wir brauchen jemanden, der die Pressearbeit macht, um uns die Hallen voll zu machen. Also wir brauchen noch jemanden, der, das wäre die klassische Idee immer, noch dabei hilft, dass wir Tickets verkaufen und gewisse Arenen eben dann füllen können. Denn das läuft ja ohnehin schon. Das läuft ganz gut über Social Media. Dafür braucht man das nicht. Hier geht es mehr darum, ja so ein bisschen so eine Grundabdeckung auch in den normalen Medien zu schaffen, also die gute alte Tageszeitung und die Redakteure da, die ja viele auch noch vom Boxen natürlich so eine gewisse Kampfsportaffinität haben, die davon zu überzeugen, was MMA denn für ein interessanter Sport ist, denen so ein bisschen zu zeigen, dass es da zwar viele Vorurteile gibt, aber wir eben mit Transparenz auch versuchen, dagegen zu arbeiten und natürlich so ein bisschen ja die Mythen, die um diesen Sport sich noch ranken, da gibt es ja zum Teil noch Zitate von vor 20, 30 Jahren, wo man gesagt hat, ach, das sind doch die ohne Regeln, manche denken, der Sport heißt UFC, also da gibt es noch relativ viel zu arbeiten an dieser Ebene oder an diesem Bereich. Ja, und das ist im Grunde die Hauptarbeit. Also wie gesagt, Social Media machen dann eh noch viele Kollegen mit. Da ist man ja irgendwann in so einem gewissen Alter, da lassen einen die jungen Leute dann nicht mehr so ganz vorurteilsfrei ran. Aber eben die andere Arbeit ist ja auch noch, also durchaus ein bisschen einen Weg zu gehen und das macht momentan sehr viel Spaß.
Du sagst ja schon, MMA polarisiert. Ich kann mich auch erinnern an diesen Event UFC 99 damals in Köln. War ein Riesending, glaube ich, auch richtig starke Main-Eventer. Aber ich kann mich auch an diese Kritik, die das begleitet hat, erinnern. Und ich kann mich auch erinnern, noch dunkel, dass es dann irgendwann auch von einer Landesmedienanstalt sogar verboten wurde, das im Free-TV zu zeigen. Und damit war es mit MMA im Free-TV auf einem prominenten Sendeplatz quasi schon wieder vorbei. Wie geht ihr denn heute mit Vorurteilen, auch mit Kritik an diesem Sport und vielleicht auch an den Protagonisten des Sports um?
Ja, zum einen hat mir damals, genau, das war die Landesmedienanstalt München, also Bayern, Sport 1, der das übertragen hat seinerzeit. Ich durfte es kommentieren bis zu dem Moment, wo die den Schalter umgelegt haben. Also hat dann sozusagen meine erste Karriere als MMA-Kommentator wurde da beendet. Mittlerweile gibt es ja ein Urteil, was zeigt, dass das nicht rechtens war oder dass man das anders hätte regeln müssen. Aber ja, die Vorurteile gibt es natürlich und ehrlicherweise ist ja immer bei einem Sport, der sich darum rankt, dass es doch ein bisschen um Brutalität geht in gewisser Weise. Nasenbluten ist ja nun mal an der Tagesordnung. Hat man natürlich gewisse Berührungsängste, die auch völlig klar sind. Also die kann man ja auch nachvollziehen. Es gibt natürlich nur auch noch einige verschiedene Argumente aus der Zeit, 2009, 2010, wo man gesagt hat, das ist doch die Sportart ohne Regeln. Und so war das ja auch mal ganz am Anfang, aber es hat ja eine riesen Evolution stattgefunden von einer Sportart, die damals vielleicht gar nicht als Sportart überhaupt deklariert war, jetzt zu dem, was wir heute sehen. Und das ist eine riesen Evolution, die man ja auch in gewisser Weise damit einpreisen muss, wenn ich mir eine Meinung bilden will und sage, Moment mal, das ist mir aber viel zu gefährlich und die kämpfen ja ganz eigenartig. Also da wird dann immer gesagt, die dürfen ja auch am Boden weiterkämpfen. Das macht man doch nicht. Kennen wir vom Schulhof, wenn einer am Boden liegt, dann hört man auf. Hier geht es aber darum, es sind Ringer mit dabei und Bodenkampf ist nun mal die DNA eines Ringers. Also das hat damit gar nichts zu tun. Also man müsste eben dieses Wort wehrlos am Boden liegen vielleicht noch mit dazu nehmen, um das Ganze überhaupt richtig zu erklären. Sonst macht es eben keinen Sinn, wenn man sagt, Martial Arts, die gemischten Kampfkünste, wo eben der Ringer gegen den Kickboxer, das, was wir alle, die wir vielleicht irgendwann mal Kampfsport gemacht haben oder versucht haben, immer ja auch von Bruce Lee so ein bisschen vorgelebt bekamen. Was ist denn eigentlich die beste Kampfsportart? Was ist denn das beste System? Das wird ja hier immer wieder auch bewiesen oder gezeigt. Und deswegen muss man gegen diese Vorurteile von vor wie vielen Jahren oder Jahrzehnten immer noch heute ankämpfen. Das hat die UFC damals damit angefangen. Jetzt sind andere dazugekommen, um diesen Kampf dann auch in gewisser Weise weiterzuführen. Und es gibt ja durchaus auch Erfolge, aber wir brauchen natürlich auch Leute, die versuchen zu verstehen, was da passiert. Wem es nicht gefällt, ja, dem steht ja frei, sich das nicht anzuschauen. Das ist ja die schöne Situation dabei. Aber letztlich erinnert mich das Ganze auch an die Zeit, als ich auch mit Boxen anfing. Da war Boxen halt im Rotlichtmilieu, hieß es, und alles nur böse Leute. René Weller, Eckhard Dagge, also alles so Leute, wo man gesagt hat, damit möchte man eigentlich nichts zu tun haben. Und dann kam die Generation danach, spätestens mit Henry Maske, gab ja einige davor, aber nennen wir mal die Galionsfigur, hat sich das dann ja total auch gewandelt in der Situation oder in der Art und Weise, wie Menschen auf diesen Sport schauen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade, dass es jetzt neue Stars gibt. Dennis Ilbay, vor allen Dingen jetzt aber Max Holzer natürlich nach dem Sieg und einige andere mehr, wo diese neue Generation der deutschen MMA-Kämpfer eben zeigen und beweisen, was das für eine Sportart ist und was da noch alles dahinter steckt. Und ich glaube, dass da jetzt in den nächsten Monaten, spätestens Jahren, dann doch nochmal ein großer Switch stattfinden wird.
Jetzt seid ihr ja seit Oktober 2024 auf RTL Plus vertreten mit Octagon MMA und der Einstieg war direkt ein Riesen-Event in Frankfurt. Das war sofort auf Anhieb einer der Top-Abo-Treiber bei RTL Plus. Ihr habt da das Fußballstadion von Eintracht Frankfurt vollgemacht mit 50.000 Zuschauern. Wie kam erstmal diese Kooperation überhaupt mit RTL Plus zustande?
Ich glaube, dass RTL Plus natürlich immer schaut, was gerade interessant ist und was man eben machen kann. Und das lief relativ lange, dass da schon Gespräche geführt wurden. Ich meine, wenn man sieht, wir hatten ja davor schon auch die Lanxess Arena, die ausverkauft war. Und ich denke, da fing das so langsam an, dass man das so ein bisschen wahrgenommen hat und gesagt hat, okay, wir schauen mal genau von RTL-Seite, was ist das eigentlich für eine Sportart? Was kann man denn davon erwarten? Und ist das was unter Umständen auch mal funktionieren kann? Und wenn man sich dann so ein bisschen die Demografie anschaut, dann merkt man, das sind junge Leute, junge Männer, auch junge Frauen natürlich mit dabei, aber schon irgendwie eine Zielgruppe, die man nicht überall so einfach erreicht. Und hier ist sie im Grunde da und ist dankbar, Veranstaltungstickets und andere Dinge zu kaufen und macht eben die Hallen, egal wo wir hingehen, ja mehr oder weniger immer voll, egal wo es ist. Und das ist natürlich schon mal eine starke Situation, gerade wenn ich es mit Boxen vergleiche. Ich meine, also klar, Maske, Klitschko, Dima außen vor, aber gab ja auch noch andere hervorragende Boxer in Deutschland und Hallen mit 14.000, 12.000, 15.000 Leuten so regelmäßig zu füllen, das ist ja durchaus schon erstmal eine Ansage, die vor allen Dingen, wenn man nicht alle Sportler kennt, durchaus natürlich Aufmerksamkeit erregt. Also ich denke, da hat man geschaut, dann gibt es natürlich den Kollegen Michael Bauer, der bei NTV viel über, ntv.de, um da ganz genau zu sein, viel über MMA schreibt, vielleicht der beste deutsche MMA-Journalist. Und naja, das ist ja auch im Grunde mit im Haus, also hat man gesehen, da wird regelmäßig berichtet, die Klickzahlen sind außerordentlich, also irgendwie baut sich dann ja so ein Bild zusammen, dass man sagt, okay, wir sollten auf jeden Fall mal sprechen. Ja, und wenn man dann unsere Besitzer, die beiden Tschechen kennenlernt, dann ist ja kann man ja nicht mehr Nein sagen, läuft halt die Charme-Offensive und dann ist das Ding eben relativ schnell, glaube ich, auch eingetütet worden. Und ja, wir sind natürlich mega happy, klar, ich sowieso, weil ich dann immer dachte, das ist ja wirklich klasse, da hatte ich auch nicht mit gerechnet, dass wenn MMA in Deutschland mal wieder ins TV kommt, dass es dann so ein Wiedersehen gibt mit RTL und RTL Plus, großartig. Ja, und ich denke, da sind jetzt erstmal alle sehr, sehr zufrieden und die Zahlen, was man so hört, sind ja auch so, dass man durchaus zufrieden sein kann.
Genau, der letzte Event war auch wieder richtig stark, hatte, glaube ich, über 1,3 Millionen Views auf RTL Plus. Ihr habt jetzt 3 Jahre Vertrag mit uns, 15 Events im Jahr oder sogar mehr als 15 Events. Was ist so euer Ziel für diese Kooperation? Wo wollt ihr stehen in 3 Jahren?
Ich denke auf jeden Fall erstmal da, dass es schwierig sein wird für euch zu sagen, wir verlängern das Ding nicht zu noch besseren Konditionen oder wie auch immer. Ich denke mal, das muss ja irgendwie immer Teil der Idee dahinter sein. Aber wenn man es von der Seite aus sieht, wo soll MMA in dem Bereich dann stehen? Also wenn man schaut, 8 Veranstaltungen in Deutschland, mehr oder weniger deutschlandweit auch gut ausgerollt, dann geht es natürlich darum, auch nochmal diese zweite Generation, diese neue Generation an Kämpfern auch heranzuziehen, die gemeinsam aufzubauen, zu schauen, was kann man da machen. Und da gibt es ja, wie gesagt, auch noch Alina Dallas-Lahn, junge Dame, die da gerade aus dem Stuttgarter Bereich Profidebüt gegeben hat. Und da merkt man eben auch, jetzt in meiner Arbeit vor allen Dingen, dass diese Pressearbeit dann mehr oder weniger einfach läuft. Weil früher habe ich halt, oder früher, so lange ist es ja noch nicht her, aber vor einem Jahr angerufen, angeboten, angefragt. Und dann wurde das immer so ein bisschen, ja, vielleicht, also wenn überhaupt geantwortet wurde, so mehr oder weniger. Und jetzt kommen die Anfragen von ganz alleine. Oh, gesehen, dass die da kämpft, jetzt muss ich mal was machen. Was habt ihr denn eigentlich? Könnt ihr mir noch irgendwelche Infos geben, Fotos und so weiter? Also da ist eine Riesenentwicklung in dem einen Jahr schon gewesen. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen hochrechne, wo das dann hingehen soll, dann glaube ich, ja, wenn man das nochmal mal 3 nimmt, dann sind wir ungefähr an dem Punkt, wo wir hinwollen. Dann ist MMA in Deutschland angekommen, sowieso da, um zu bleiben, wie es dann immer so schön heißt. Und eben auch klarzumachen, dass das natürlich nie Fußball beerben wird, aber durchaus eine Sportart ist, die dann eine gewisse Normalität auch besitzt, dass man gerne hingeht, dass man nicht diese Berührungsängste hat, dass darüber berichtet wird und die Leute so ein bisschen mehr das Verständnis haben, was das für interessante Veranstaltungen sind bei Octagon, wo man hingeht, um 4-5 Stunden gut unterhalten zu werden, guten Sport zu bekommen und nebenher eben auch die Sportler in verschiedenen anderen Bereichen dann zu sehen. Ich sehe ja da oben die ganzen unterschiedlichen Sendungen, die da bei dir im Hintergrund auch nochmal aufgeführt werden. Das sind ja alles gute Möglichkeiten, auch die Sportler da nochmal da auch zu präsentieren. Und ich glaube, dann ist man ja an dem Punkt, wo man wirklich sehen kann, ja, jetzt hat's funktioniert. Ne? Wieder der Vergleich zum Boxen, das war ja ähnlich. Henry Maske ist auf einmal der, wo die Schwiegermutter sagt, ach, das ist aber nett, da können wir gerne Boxen gucken, weil den mag ich. Und der Mann guckt's auch gerne. Und so kann das ja hier auch funktionieren. Ich meine, die Charaktere sind einfach hervorragend. Das sind tolle Menschen dabei. Und da kann man auch jede Menge Geschichten erzählen. Und da ist eben auch der Vergleich zum Boxen. Also Boxen wird immer meine Kernsportart bleiben, so die erste Liebe sozusagen, die man ja nie vergisst. Also es geht mir nicht darum, da jetzt die eine Sportart gegen die andere irgendwie so auszuspielen, aber mich überraschen diese Veränderungen, wie MMA das macht, also wie diese Sportart diesen Charakter auch lebt. Also wenn man die Sportler kennenlernt, das sind alles sehr bodenständige Leute und man kann wirklich toll mit denen reden und arbeiten. Und das hat so ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl, als ich das aus dem Boxen kenne. Und das, glaube ich, ist schon mal eine ganz, ganz wichtige, ein wichtiger Teilbereich dieser MMA-DNA, mit dem man wunderbar arbeiten kann und der eben natürlich auch dazu beiträgt, dass man da sich etablieren wird und dann in den nächsten 3 Jahren etabliert hat. Und dann werdet ihr sagen, wir verlängern das Ding. 10 Jahre Free TV und so weiter. Irgendwie so.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, so ein Schlüssel für diese Popularität und ja auch für die Popularitätssteigerung, glaube ich, des Sports in Deutschland sind ja Charaktere, die man auch kennt. Ich glaube, Christian Eckerlin ist ja so eins eurer Aushängeschilder, würde ich sagen. Vielleicht würdest du auch sagen, ist schon der größte Star, den Octagon MMA in Deutschland hat oder generell. Wie ist da so deine Einschätzung?
Ja, würde ich beides sagen. Ja. Also wenn man schaut, wer die meisten Klickzahlen hat, also gibt es natürlich jetzt noch einige. Kollege Vossgröne hat jetzt gerade seit dem letzten Event da nochmal ordentlich nachgelegt. Aber klar, so im Gesamtkontext, wer verkauft am besten, schnellsten Tickets? Wer ist der am meisten Mediennachfragen generiert und eben auch Klicks auf Social Media? Ja, Eckerlin ist Nummer 1.
Den haben wir ja auch schon häufig jetzt gesehen bei RTL in anderen Kontexten, hattest du auch schon angesprochen. So. Er war Co-Kommentator bei Eintracht Frankfurt, bei unseren Europa League Streams. Er war auch bei der Kings League Germany, die jetzt ganz neu auf RTL Plus zu sehen ist, war ja auch schon zu Gast. In Amerika haben wir das ja auch schon gesehen, bei den großen MMA-Ligen, dass häufig diese sogenannten Trash-Talker, ich denke jetzt da direkt an Conor McGregor, aber auch an Chael Sonnen noch, Michael Bisping, solche Leute. Wie wichtig ist das für den Sport? Wie wichtig ist denn Storytelling und diese Persönlichkeiten auch für Octagon MMA? Legt ihr da so einen besonderen Fokus irgendwie drauf?
Ich glaube, dass das der der Hauptpunkt ist, um vernünftiges Storytelling zu betreiben, um dann überhaupt diesen Erfolg haben zu können. Ich denke, ohne das Storytelling würde es gar nicht funktionieren, denn nur so ist es ja auch möglich, überhaupt die ganzen Geschichten zu erzählen, um Social Media dann auch entsprechend zu bespielen und da eben überhaupt diese riesen Reichweite zu erreichen, um dann am Ende auch Menschen in die Halle zu kriegen. Also ja, Storytelling, ganz wichtiges Ding. Muss man natürlich nur unterscheiden. Storytelling heißt ja nicht, wir denken uns irgendwas aus, sondern wir erzählen die Geschichten, die da sind, in dem Kontext, der Sinn macht, und machen sie größer. Und Trash Talk, auch das ist ja nicht automatisch gutes Storytelling. Also ich denke, das Problem ist natürlich immer, wenn du in Kampfsportarten unterwegs bist, und da kann man ja auch die Vergleiche aus allen Kampfsportarten heranziehen, da ist natürlich auch immer viel Testosteron mit dabei, und deswegen sind es natürlich auch diese Momente beim Wiegen, wo dann gerne mal geschubst wird und so weiter. Also ich denke, das gehört irgendwie dazu, ob man es gut findet oder nicht, kann dann ja jeder für sich entscheiden. Das Gute ist aber, dass dieser große Respekt auch immer eine Riesenrolle spielt. Und der ist ja auch nicht, dass man den Sportlern das per Vertrag in irgendeiner Weise reinschreibt, sondern so sind die halt. Also die entschuldigen sich sofort, wenn irgendwas gewesen ist. Auch nach dem Kampf ist ja immer diese Szene, wo man sich dann nochmal in den Arm nimmt, weil man einfach genau weiß, was der andere da geleistet hat. Also das sind so die Dinge, die dazugehören. Und natürlich brauchst du immer eine Sportart, die Menschen interessiert, weil sonst nützt das beste Storytelling ja am Ende wenig. Aber ich denke, die Art und Weise, wenn man sich anschaut, wie wir Geschichten erzählen, welche Geschichten wir erzählen und dann auch noch auf den unterschiedlichen Plattformen, wo wir sie erzählen. Das ist eine der ganz großen Stärken von Octagon MMA und das ist natürlich auch ein Baustein des Erfolges. Es sind ja zum Teil Kämpfer, die auch woanders schon gekämpft haben, aber bei uns sozusagen dann erst zu dem werden, was wirklich in ihnen war. Das haben wir ja nicht da reingemacht. Das war ja schon da, wir haben es erkannt. Wir versuchen das dann eben rauszukitzeln und die Geschichten dazu zu erzählen.
Nun ist ja auch, glaube ich, der Erfolg von Octagon MMA auch schon so ein bisschen nach Amerika rübergeschwappt. Ich habe jetzt gesehen, also die Geschichte mit Max Holzer beim letzten Event, wobei, wenn der Podcast hier erscheint, dann ist es wahrscheinlich schon der vorletzte Event gewesen, Octagon 69. Diese Geschichte nach dem Kampf, so ein bisschen dieses, ich nenne es einfach mal Kiss and Hump seines Gegners, die hat es ja sogar bis zu dem Ariel Helwani in seine Show geschafft, in seine MMA Hour, ist einer der bekanntesten MMA-Journalisten Amerikas, steigt dadurch, klar, die Popularität für die Liga, aber auch so ein bisschen das Risiko, dass die Top-Kämpfer, ich meine, Max Holzer ist ja immerhin jetzt ein Main-Eventer bei euch, dass die vielleicht auch abgeworben werden könnten?
Das ist, glaube ich, Teil der grundsätzlichen Art und Weise, wie MMA weltweit organisiert ist. Ich meine, jeder Kämpfer will, glaube ich, gerne einmal bei der UFC kämpfen. Das, also die Champions League, der Champions Leagues, wenn man so will. In Europa hatten sie ja dann zuletzt nicht mehr den Riesenerfolg, oder auch in Deutschland mit den Veranstaltungen. Wenn man guckt, die 5, 6 Veranstaltungen, die UFC hier gemacht hat, da hat Octagon ohne Häme, um das jetzt irgendwie zu erwähnen, aber mehr Zuschauer in die Hallen gebracht. Und damit meine ich nicht nur das Stadion-Event. Aber ja, die Aufmerksamkeit von Seiten der UFC ist mit Sicherheit da. Also die wissen, was wir tun. Die beobachten das natürlich auch. Gibt ja den einen oder anderen Kämpfer, Islam Dulatov, der dann auch praktisch von Octagon den Sprung jetzt zuletzt gemacht hat. Andere, die den Sprung wieder zurückgemacht haben, weil es eben ja auch für nicht jeden sich dann am Ende so auszahlt, wie man es vielleicht gedacht hat. Max Holzer hat das ja auch angekündigt. Also ich glaube, da gibt es keine Berührungsängste von unserer Seite aus zu sagen, du darfst das Wort UFC nicht in den Mund nehmen, sondern das ist eben einfach so, wenn er sich da weiter etabliert, wenn er weiter macht und dann vielleicht auch da die Möglichkeit hat. Es gab ja schon diesen einen kleinen negativen Punkt in dieser Helwani-Show, weil ja klar ist, die UFC verbietet diese Art der besonderen Walk-Ins. Und das ist ja Max Holzer in Reinform, wenn er dann sich verschiedene Kostüme ausdenkt und irgendwie da noch eine Geschichte erzählt. Das könnte er zum Beispiel bei der UFC nicht, das geht nur bei uns. Das wird am Ende nicht der große Entscheidungsfaktor sein, um sich zwischen Vertrag A oder Vertrag B zu entscheiden. Aber erstmal ist Max Holzer bei uns, und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren mit euch zusammen gute Argumente schaffen und finden, um da auch noch ein paar mehr Jahre mit ihm Spaß und Freude zu haben. Großartiger Charakter, klasse Typ, also das macht schon echt Spaß.
Und ihr habt ja jetzt auch im Prinzip die erste Erfahrung gesammelt mit sogenannten Influencer-Kämpfen, sag ich's mal, aber im Prinzip war das ja ein ernsthafter Kampf mit Flying Uwe beim letzten Event, der sicherlich auch sehr dazu beigetragen hat, dass diese Buy-Rate so hoch war, oder Buy-Rate kann man es natürlich auf RTL Plus nicht sagen, aber diese 1,3 Millionen Views für den Event Octagon 69 aus Dortmund. Ist das jetzt etwas, womit ihr in Zukunft häufiger arbeiten werdet? Also habt ihr schon weitere Influencer in der Hinterhand, die so ein bisschen auch ihre Reichweite dann mitbringen zu den Events?
Da wird auf jeden Fall drüber nachgedacht, da wird geschaut. Es gibt auf jeden Fall Überlegungen, da auch mehr zu machen. Aber klar ist, dass der das meine ich auch wieder nicht böse, der richtige Sport natürlich im Vordergrund steht. Dass ab und an so einen Influencer-Kampf da einzubauen, um eben nochmal andere Schichten zu erreichen, das macht absolut Sinn und das soll auch so sein. Nicht bei jeder Veranstaltung, um Gottes Willen, aber auch nicht nur alle 5 Jahre, so in der Art. Aber es muss Sinn machen, es muss eben diesen sportlichen Wert auch haben, denn das hat man da ja auch gesehen. Die beiden haben lange intensiv trainiert, haben sich gut vorbereitet, haben wirklich so ein richtiges MMA-Training irgendwie absolviert, um da eben dann auch erfolgreich zu sein. Ja, und dann hat es für den einen eben gelangt und für den anderen nicht. Spektakulärer Kampf, also wirklich kann man gar nichts dagegen sagen. Die Jungs haben da wirklich tolle Leistung abgeliefert. Und das, glaube ich, zahlt dann eben auch auf die Marke und auf das, was Octagon MMA erreichen will, ein. Aber nicht um jeden Preis, dass man sagt, okay, egal, wer die Jungs sind, Hauptsache große Reichweite, lass mal gucken, was die da im Octagon anstellen. Das wird nicht passieren, sondern da muss man eben schauen, wer sind die, passen die sozusagen zu dem, was unser Leitbild ist in dem Bereich, und dann wird es da auch weitergehen. Aber konkrete Namen kann ich nicht nennen, aber ich habe gehört, dass da viele sich selber auch vorgeschlagen haben und gesagt haben, oh, warte, da würde ich auch gerne mal mit dabei sein. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da auch noch weitere Kämpfe sehen werden.
Ja, den ein oder anderen Twitch-Streamer hat man in den letzten Tagen auch schon, einen oder anderen großen Twitch-Streamer, schon sehr prominent in seinen Videos gesehen, wie er das MMA-Training aufnimmt. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich bin da schon sehr gespannt, mit wem ihr da gerade sprecht. Aber sehr gut, dass du auch sagst, dass die Ernsthaftigkeit des Sports auf jeden Fall im Vordergrund steht. Wie geht's denn jetzt in den nächsten Monaten weiter bei Octagon? Also das Event in Karlsbad, Octagon 70, das wird schon stattgefunden haben, wenn dieser Podcast erscheint. Aber ihr seid ja dann, glaube ich, auch sofort in München.
Wir sind dann sofort in München, 17. Mai. Hier im BMW-Park, ja, also wie vorhin schon angekündigt, deutschlandweit ja mehr oder weniger ausgerollt. Auch interessante Kämpfe, natürlich eine etwas kleinere Halle in dem Falle mal. Aber vor der Sommerpause haben wir dann ja noch das Event danach in Hamburg, in der großen Arena mit Christian Eckerlin. Auch das mehr oder weniger in wenigen Stunden ausverkauft gewesen. Das macht natürlich dann richtig Spaß, solche Dinge zu machen. Und dann haben wir noch Prag, großes Fußballstadion wieder, und in der zweiten Hälfte geht es dann natürlich weiter. Ich denke, es wird so dazu kommen, noch mehr Städte auch im nächsten Jahr dazu zu holen. Einfach, dass man nicht immer nur in die gleichen Hallen geht. Ja, und dann wird das auf jeden Fall hoffentlich auch noch dazu führen, dass wir noch einige neue Talente da ranführen. Aber es ist halt ein Riesenpool an interessanten Kämpfern, ein Riesenpool an interessanten Geschichten. Und Veranstaltungen einfach mal reinzuschauen, macht ja absolut Sinn. Auch Karlsbad, weil es nicht in Deutschland ist, läuft es ja manchmal so ein bisschen, ja, so unter der Wahrnehmungsgrenze vielleicht, denkt man. Ich gucke dann wieder erst in München zu, aber Karlsbad natürlich auch mit dem Tippsport Game Changer Turnier und vielen anderen Dingen, die da stattfinden, eine irre Fightcard. Also das ist eben das, was mich auch so schnell an dem Sport fasziniert hat. Das war ja auch meine Evolution von Boxfan, MMA, nicht ganz sicher. Mal gucken, was das ist. Beim ersten Kampf doch immer noch nicht so ganz sicher und dann langsam reingewachsen. Und diese Möglichkeit, sich wirklich 4-5 Stunden gut unterhalten zu fühlen, das ist schnell hintereinander, hat ja was von Formel 1, dass die Zeiten eingehalten werden. Kenne ich vom Boxen auch häufig anders, dass man denkt, fängt um 6 an, dann ist es fast schon 7, dann kommt ein Kampf, wo so ein Hilfloser eine halbe Runde übersteht, wo man denkt, na gut, also das hätte man sich jetzt auch sparen können. Diese Kämpfe sehe ich nicht, die gibt's nicht. Also es gibt Kämpfe, die schnell zu Ende sind, aber immer gut trainierte Leute, wo ich denke, das könnte richtig zur Sache gehen. Und dann ist der Kampf vorbei, dann fängt schon der nächste an. Also diese Unterhaltung, dabei sein zu können, das mitzuerleben und dann natürlich auch guten Sport geboten zu bekommen, das ist einfach die Mischung, die logischerweise verfängt. Und deswegen ist es so, wenn ich nicht bei den Veranstaltungen bin, ja, Samstagabend muss ich natürlich trotzdem einschalten. Also Karlsbad wird schon gewesen sein, aber es sind ja noch einige internationale Veranstaltungen, dann noch mehr. Man ist halt schnell drin, auch in diesen Geschichten, weil man den Kämpfer einmal gesehen hat und dann sagt, boah, wenn der nächste Mal kämpft, den muss ich unbedingt wiedersehen, weil das einfach interessanter Charakter ist oder eben auch eine Kämpferin. Ja, und ich denke, das macht den Erfolg des Sports aus. Aber insgesamt 15 Veranstaltungen im Jahr, kann man schnell ausrechnen. Einmal im Monat, das reicht nicht ganz, um da voranzukommen. Und ich denke, auch da wird es eine Grenze geben. Also das kann man, glaube ich, nicht verdoppeln oder sowas in der Art, aber nochmal gucken, was man da rausholen kann und dann im nächsten Jahr vielleicht auch wieder nochmal ein anderes Fußballstadion in Angriff nehmen. Also da gibt es immer wieder neue Ziele. Es ist ein schnelles Geschäft auch, und die Gründer haben da auch immer große Ziele, aber das Interessante ist halt, dass sie es auch hinbekommen, diese großen Ziele wirklich umzusetzen. Wenn man sich vorstellt, vor 3 Jahren oder wann das war, erstes Mal Frankfurt, so gefühlt, kann man überhaupt in diese Arena gehen, darf man die Festhalle überhaupt mit MMA nutzen, dann Hundertschaften von Polizisten in voller Montur und nach der Hälfte der Veranstaltung merken die, so schlimm ist das gar nicht und können langsam mal so ihren Helm ablegen und zugucken und beim nächsten Mal gleiche Veranstaltungsstätte, sind vielleicht noch ja, ein Zehntel der Polizisten da, weil man gemerkt hat, so schlimm ist das gar nicht. Die Stimmung ist ja 0,0 aggressiv bei den Veranstaltungen. Also man könnte als Familie hingehen, wenn man denn dürfte, wäre man ja häufig auch, dass man erst ab 18 dann auch wirklich hingehen kann oder hingehen darf. Aber das, denke ich, wird sich auch nochmal in den nächsten Jahren hoffentlich ein bisschen ändern. Aber die Zielsetzung, wie gesagt, das war noch das Thema, ist einfach immer nochmal einen draufzusetzen, jetzt hier einen Weltrekord zu haben, aber zu sagen, okay, dann müssen wir den nochmal toppen. Wo könnte denn der nächste Punkt liegen? Und das macht natürlich irre Spaß, dass man sagt, okay, jetzt gucken wir nochmal, was ist denn da noch möglich und was sind denn auch kleine Ziele, die man da nochmal erreichen kann und das Ganze immer wieder kompakt zu machen und nochmal interessanter zu machen. Auch bei Veranstaltungen, das ist ja das Wahnsinnige, die zum Teil schon ausverkauft sind, wo man sagen kann, kenne ich vom Boxen, da würde man eher sagen, ja, dann müssen wir da ja nichts mehr machen, weil alle voll, was soll's. Und hier kommt dann noch auf einmal, nee, wir machen dann auch einen zweiten Topkampf rein, der gar nicht, also den man nicht machen müsste, weil, wie gesagt, die Halle ist eh voll und ausverkauft, das Programm ist ohnehin gut. Aber da ist immer dieser Wunsch dabei, nochmal das Besondere obendrauf zu liefern. Und das ist einfach eine Arbeitshaltung, die macht richtig Freude. Und ich glaube, das ist eben auch Teil des Erfolgs.
Ja, ich glaube, wenn man dann auch noch größere Stadien voll machen möchte, also in Deutschland fallen mir da ja noch ein paar ein, die noch ein bisschen größer sind als das Frankfurter Stadion, dann wird man wahrscheinlich auf diese ganzen Top-Kämpfer ja auch angewiesen sein, ne? Auf den Cards.
Absolut, ja. Ich glaube, du hast immer so ein gewisses Grundrauschen an Menschen, die sowieso kommen würden, aber damit machst du kein Stadion voll und wirst du natürlich die großen Namen brauchen, das wäre auch Wahnsinn, wenn nicht, aber glaube schon, dass das möglich ist und mit der Mischung nicht nur den einen Topstar oder zwei Topstars zu haben, sondern da jetzt auch nochmal ein paar neue Leute rankarren zu können und entwickeln zu können. Frederik Voss-Gröne von, weiß ich nicht, 9000 Instagram-Followern vor dem Kampf auf, keine Ahnung, 150 war der letzte Stand, 150.000 verzehnfacht, auf dem Weg zur Verzwanzigfachung seiner Reichweite innerhalb von einer Woche. Irre, also keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das ist natürlich einer von denen, der dann für solche Fälle auch unbedingt wahrscheinlich gebraucht wird. Und da eben sich breiter aufstellen zu können und mehr Namen zu haben, das ist eben genau das, was in anderen Ländern ja schon funktioniert hat, was in Deutschland jetzt dabei ist, so zu funktionieren. Und die Zukunftsaussichten sind, glaube ich, eher rosig, was das betrifft.
Genau, Voss-Gröne, aber auch Max Holzer, das sind ja auch Leute, deren Geschichten wir da dann bei RTL, NTV und Co. ja auch sehr gerne erzählen. Mir persönlich hat das auch total geholfen, in den Sport wieder reinzukommen. Ich habe früher relativ viel UFC geschaut, hatte dann so eine Pause, jetzt mit Octagon MMA wieder eingestiegen. Und wie wir schon gesagt haben, es geht am Ende dann über die Charaktere und dass man die auch so ein bisschen kennenlernt. Ich kann mich noch erinnern, bei Max Holzer, da gab es ja auch diese, in Anführungszeichen, Home-Story, wo man dann in sein Schlafzimmer, in seinem Trainingcamp reingekommen ist, wo basically stand in diesem Zimmer eine Pritsche, ein Fernseher und eine PlayStation 5. Das war's quasi. Und da hat er sich im Prinzip vorbereitet. Und das sind ja so die Einblicke, die wir dann im Prinzip auch liefern können, damit die Zuschauer auch diesen Leuten, den Kämpfern auch so ein bisschen näher kommen und einfach mal kennenlernen, wer das ist. Zum Thema Octagon MMA möchte ich gerne rüberspringen zum Thema Boxen, denn man kann ja im Prinzip sagen, Kampfsport ist dein Leben. Die meisten werden dich noch nicht vom MMA kennen, sondern hauptsächlich vom Boxen. Ja. Du sagst selber auch, du bist die Boxstimme Deutschlands. Du warst definitiv auch lange bei RTL die Stimme der Klitschko-Ära. Was waren denn so die Top-Kämpfe, die du damals hier kommentiert hast?
Also zum einen sage ich gar nicht, dass ich die Stimme des Boxens bin. Ich habe das übernommen, weil es mal in der Zeitung stand und mir das gut gefallen hat. Deswegen würde ich es von mir selber nicht behaupten, aber bin natürlich froh, dass es andere gemacht haben, dass ich da draufspringen kann. Ja, die großen Kämpfe, also RTL war und ist natürlich die, und das ist jetzt nicht einfach nur, weil wir hier so nett miteinander sprechen, das war einfach die schönste Zeit einfach als Kommentator natürlich, weil der erste Maske-Kampf war groß, ja, Maske der nochmal versucht hat oder dann ja es auch geschafft hat, Revanche zu nehmen gegen Virgil Hill. Dieses große Ding dann, das Schulz-Comeback, was nicht ganz so erfolgreich verlief und auf einmal, und das waren ja eigentlich die Kämpfe, für die ich erstmal nur angefragt war. Und dann hieß es, ja, da, wir haben jetzt auch noch hier den einen Klitschko und dann kam noch der andere Klitschko und dann wurde es immer mehr. Und dann hatten wir auch noch Oscar de la Hoya gegen Mayweather und so. Also es war eine Menge großer Kämpfe, aber wenn ich welche rauspicken soll und muss, de la Hoya in Las Vegas ist immer Wahnsinn, aber Klitschko Hay war natürlich ein großes Ding.
Das hat ja sogar auch den deutschen Fernsehpreis bekommen, ne? Klitschko, genau. Hey, beste Sportsendung damals, ich glaube sogar über 15 ja. Millionen Zuschauer. Das sind ja Zahlen, davon träumen wir ja heute quasi. Was war denn damals eigentlich das Besondere an dieser Sendung, dass die da ausgezeichnet wurde?
Ich glaube, es lag vor allem an einem Kommentar, habe ich den Eindruck.
Okay, ja, verstehe.
Nein, es lag an allem. Es war natürlich die Größe. Also erstmal, dass der Kampf sich, glaube ich, lange aufgebaut hat. Hey, Fußballstadion und so weiter. Es war der, wo man gesagt hat, wenn es einer schaffen kann, Klitschko zu schlagen, dann vielleicht der. Hat natürlich dann nicht funktioniert. Die ganze Inszenierung. Ich meine, wenn RTL sich eines solchen Themas annimmt, dann weiß man ja, was passiert. Also ich meine, es war ein riesen Brimborium drumherum und ich glaube, dieses Gesamtkunstwerk, und so ist es dann ja auch ausgezeichnet worden, nicht nur Kommentar leider, sondern eben auch alle anderen Punkte hatten da natürlich einen großen Punkt. Ich meine, ich war ja nicht in der Jury, von daher kann ich es nicht ganz genau sagen, aber weiß noch, dass das natürlich absolut zu Recht passiert ist einer Zeit, dass die Kollegen Florian König und Kai Ebel und Volker Weicker auch in der Regie natürlich und die Sportredaktion da ihren Fernsehpreis mit nach Hause nehmen durften. Ich habe den auch noch oben stehen. Das ist ja so ein Glas Gedöns. Mhm. Sehr schön. Und muss man immer mal wieder erzählen, dass man den auch mal geholt hat. Aber ja, ich glaube, das was ich manchmal, also es gab natürlich auch noch andere Kämpfe, wo man das hätte machen können, aber einer muss dann am Ende wahrscheinlich reichen.
Und du hast ja auch vor RTL schon lange Jahre Boxen kommentiert. Ich glaube, da war ja auch alles dabei. Maske Schulz hast du schon gesagt, aber auch hier Rocky Gianni, Michalczewski. Ich glaube, Lennox Lewis hast du, glaube ich, auch mal kommentiert.
Mehrfach. Mike Tyson gegen Lennox Lewis, auch viele Tyson-Kämpfe, viele Lewis-Kämpfe. Genau, das waren die großen Sachen. Evander Holyfield, also bei DSF seinerzeit angefangen, dann auch für Sky kommentiert und für andere Sender später dann, also Promi-Boxen natürlich auch immer dabei, Schlag den Raab war dabei, dann kam Sat.1 noch dazu. Also es sind schon außeröffentlich-rechtlich, habe ich da einige Kämpfe gemacht und einige Sender durch und ja, viele große Namen auch kommentieren dürfen. Und das, ich meine, es war meine Sportart, ich wollte unbedingt was im Boxen machen. Im Grunde war der Berufswunsch, hieß irgendwas mit Boxen. Also es war ja gar nicht Kommentator gedacht. Ich habe dann immer nur als Student, war es die einzige Möglichkeit sozusagen, immer zum Boxen zu kommen, muss ich irgendwie mein Spritgeld mir verdienen. Also habe ich drüber geschrieben, Zeitungen angerufen, Fotos gemacht, so. Und das war die Zeit noch deutlich vor Maske. Also sehr kleiner Kreis an wenigen Journalisten, die da sich regelmäßig getroffen hatten. Dann bin ich mal von Premiere gefragt worden, ob ich nicht mal zur Probe kommentieren will. Das wollte ich, hab's gemacht. So bin ich dann zu DSF gekommen und irgendwie im Mai einen Kampf zur Probe kommentiert. Und im Juni haben sie gefragt, ob ich mir vorstellen kann, da anzufangen. Und ja, dann bin ich halt dann runtergezogen. 1996. Ja, und seitdem ging es halt dann immer weiter. Und das war natürlich spannend, da so nah dran sein zu können und weiß gar nicht, wie viele Kämpfe kommentieren zu können als Boxfan. Ich hätte sie ja eh angeschaut sozusagen. Jetzt durfte ich sie anschauen und habe praktisch Selbstgespräche dabei geführt und wurde dafür bezahlt. Also sensationell, es ist ein absoluter Traumjob, Boxen kommentieren zu dürfen und die Kämpfe bei RTL, ich meine, jeder träumt ja davon, dass man auch eine vernünftige Quote hat und die Leute darüber sprechen. Das ist ja schlimm, wenn man sich intensiv vorbereitet hat und so weiter. Und dann kommst du am Montag wieder ins Büro und keiner weiß, dass da ein Kampf war, den du kommentiert hast und wo man so viel Herzblut auch irgendwie reingesteckt hat. Und das war natürlich bei den Klitschkos nie der Fall, sondern da hat natürlich ganz Deutschland immer davon gesprochen und darüber geredet, was da jetzt wieder passiert ist oder ja, wer denn der sein kann, der da doch den mal gefährlich werden kann. Und das hat ja, großen Spaß gemacht.
Wie läuft denn so grundsätzlich eigentlich die Vorbereitung auf so einen Kampf? Wie bereitest du dich als Kommentator konkret vor?
Bei mir ist so, ich meine, zum einen habe ich natürlich, weil ich die Boxzeitung ohnehin lese, weiß man ja ungefähr sowieso, was einen erwartet. Also ich will nicht sagen, ich könnte auch ohne Vorbereitung einen Kampf kommentieren, das ginge wahrscheinlich irgendwie, aber im Grunde fange ich ja nicht bei Null an, sondern wenn wir jetzt auch einen Kampf haben, normaler Kampf, Weltmeisterschaft, wie auch immer, aber nicht die ganz großen Namen, weiß ich ja natürlich schon, um wen es geht, logischerweise. Und dann schaue ich mir noch Kämpfe von denen an, mache mir meine Kampfinfo, wen hat der denn gekämpft? Das ist ja nicht ganz so professionell organisiert wie bei anderen Sportarten, dass man da so einen dicken Katalog kriegt, wo auch drinsteht, wie viel Assists und so weiter derjenige hat im Fußball. Das gibt's hier nicht. Das muss man sich alles mehr oder weniger selber zusammensuchen. Ja, und dann habe ich halt meine Unterlagen über die Kämpfer, die ich schon mal kommentiert hatte. Dann wird's leichter oder dauert noch ein bisschen mehr. Guck mir die Gewichtsklasse an. Überlege mir immer so ein bisschen auch so, wenn ich Trainer wäre, wie würde ich den denn jetzt einstellen in den Kampf, damit er den auch gewinnen kann? Und dann kommt man so ein bisschen ran an Ideen, was vielleicht passieren kann. Und dann gab es ja immer auch noch den großen Ernst Huberti und die Kommentatorenschulung, wo immer klar war, nicht davon ausgehen, dass alles so läuft, wie du denkst, sondern natürlich da immer gut vorbereitet sein auf verschiedene Dinge. Und mein Problem ist eigentlich eher, dass ich zu viel vorbereite, weil ich mich da so drin verlieren kann, dass ich dann den Kampf nochmal gucke und dann gucke ich, da gibt's noch einen Kampf, dann gucke ich den auch nochmal und dann gucke ich den nächsten Kampf und dann, naja, und dann guckst du die Weltrangliste durch und sagst, von denen habe ich noch gar nichts gehört, dann gucke ich mir den auch nochmal an und dann kannst du stundenlang irgendwelche Kämpfe gucken, aber zahlt alles darauf ein, dass du dann einigermaßen gut vorbereitet bist oder manchmal auch besonders gut, weil die Aufgabe des Kommentators ja logischerweise ist, die Fragen zu beantworten, die sich der Zuschauer eventuell stellt. Und dann geht es ja immer darum, auch noch ein bisschen zu erklären, was ich denn da eigentlich mache. Also den Europameister oder den Weltmeister in dem Gewichtslimit zu kennen. Was ich da gerade kommentiere, ist die eine Sache. Aber wenn ich nur den Namen sage, hilft es dir wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter. Und da so ein bisschen die Einschätzung auch vorzunehmen, was ist da eigentlich gerade passiert oder was passiert da eigentlich und warum ist das was Besonderes. Das ist die Hauptaufgabe, aber ja, klar, man hat dann im Laufe der Jahre natürlich so eine gewisse Routine und diese dauerhafte Beschäftigung damit hilft natürlich auch. Ich hatte immer immer die Hoffnung, wenn mal ein anderer Kommentator ausfällt, irgendwie bei anderen Veranstaltungen, habe ich immer meinen kleinen Zettel dabei gehabt und gedacht, okay, wenn jetzt irgendwas passiert, der hat Sushi gegessen und kann nicht und man würde mich fragen, dann wäre ich im Zweifel vorbereitet und wüsste Kampfrekorde und ein bisschen was davon, aber wie gesagt, wenn es halt eine Sportart ist, die man so drin hat, dann, ich habe die längste Veranstaltung waren, glaube ich, 7 Stunden Boxen kommentiert und es kam mir nicht so lang vor. Natürlich war es irgendwann auch mal schwierig zwischendrin, aber du kannst halt eben einfach dann einfach damit umgehen, weil es eben riesen Spaß macht und eben keine Arbeit in dem Sinne ist. Oder andere Sachen, ein Kampf mal aus, das war kurz nach 9/11 aus New York und dann sitzt du in der Tonkabine. Und auf einmal heißt es, ja, die mussten bei dem einen nochmal die Handschuhe neu machen, das dauert jetzt. Und du weißt nicht, wie lange ist denn jetzt die Pause. Am Ende ist sie fast eine Stunde und es wird irgendwie durch die Halle geschwenkt und du erzählst halt alles, was du irgendwann mal über den Madison Square Garden vorbereitet hast. Und das ist immer gut, wie gesagt, für solche Fälle. Dann, wenn bei Real Madrid ein Tor umfällt und du hast eben 2 Leute, die sich vorbereitet haben oder eben, dass man da nicht einfach nur gedacht hat, na komm, das wird schon funktionieren. Mike Tyson kämpfe, ich bereite nur die eine Runde vor, länger dauert es nicht, weil dann kommst du natürlich, baust du dir das Problem vielleicht selber. Und da dann fast die Stunde mit kurzen Einspielern, wo du nie weißt, was jetzt kommt, durchzustehen, das macht auch richtig Spaß am Ende, wenn man sagen kann, wow, das hat jetzt wirklich gut funktioniert dafür, dass du überhaupt nicht wusstest, was da gleich kommt. Und das sind eigentlich die schönen Momente für einen Kommentator.
Das ist ein gutes Stichwort von wegen Mike Tyson, also diesen großen Netflix-Kampf Mike Tyson gegen Jake Paul. Den hast du ja auch auf Deutsch kommentiert. Dieser Kampf hat in Texas stattgefunden und ich habe mir sagen lassen, sie haben dich eingeflogen dafür, aber nach Miami. Was ist da die Geschichte dahinter?
Ja, das war. Ich habe auch gedacht, der ist doch gar nicht in Miami. Wie kann das denn jetzt sein? Aber die hatten da ihr Studio, wo sie halt also Netflix neu sozusagen ein bisschen in der Sport-Live-Übertragungswelt und hatten aber schon die ein oder andere Erfahrung gemacht mit Football, Fußball, was auch immer. Und die Produktionsfirma sitzt halt da in der Nähe von Miami. Und da wusste man kann auf die Strukturen zurückgreifen, die einfach professionell genug sind, um da nicht noch mehr Probleme zu schaffen. Und da saßen wir dann, also alle Worldfeed-Kommentatoren waren dann im schönen Miami oder Fort Lauderdale und konnten da gut arbeiten. Und man hatte zumindest so ein bisschen die Nähe dazu. Nicht wirklich, ne? Weil der Kampf war natürlich noch mal ein paar hundert
Kilometer
weg. Aber so war es halt trotzdem. Man fliegt trotzdem zum Kampf. Mhm. So war es ja dann irgendwie zumindest, dass man es auch gedanklich so hatte. Aber ja, war ein bisschen überraschend, weil man es trotzdem natürlich nur sozusagen vom Bildschirm aus kommentiert. Aber das Zusammentreffen mit den anderen Worldfeed-Kommentatoren hat natürlich trotzdem so dieses, dass man, wie ist denn das bei euch, Brasilien, erzähl mal ein bisschen. Und man hatte trotzdem so ein anderes Gefühl irgendwie, als wenn man jetzt einfach, so wie ich jetzt hier in meinem Keller sitze sozusagen und da, wo ich Eurosport kommentiert habe, die Olympischen Spiele, auch schön, hat was, weil man keine lange Anreise hat sozusagen. Ne? Morgen schnell Kaffee und dann bis man da. das war da natürlich anders, aber war interessant und mal sehen, wie es da weitergeht, ob es immer aus Fort Lauderdale dann am Ende kommentiert wird oder ob man da auch mal an den Ring kommt. Aber was bei dem Kampf natürlich auch noch, ich das noch sagen darf, herausragend war, man kann ja über Herrn Paul sagen, was man will, aber auch das Rahmenprogramm, da diesen Frauen-WM-Kampf hinzubauen, Taylor Serrano, das war natürlich wirklich ein absoluter Kracher. Also wer den Kampf gesehen hat und nicht das Gefühl hat, Frauenboxen, Wahnsinn, muss ich unbedingt weiterschauen, da stimmt irgendwas nicht dann. Also weiß ich nicht, was da genau fehlt, aber das war ein Megakampf, eine irre Leistung der beiden. Und da hat Frauenboxen auch mal sozusagen diese Möglichkeit gehabt, wirklich zu zeigen, was da möglich ist mit diesem Sport. Und deswegen, wie gesagt, über Paul kann man, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben. Und viele davon würde ich teilen. Aber da muss man sagen, das haben die wirklich, hat er wirklich gut gemacht als Veranstalter und als Promoter und wird das ja jetzt auch weiter so machen. Also dafür war das gut und die Zuschauerzahl war ja auch gigantisch.
Also, dass er mit dem Herzen nicht beim Boxen wäre, das kann man ihm am Ende nicht vorwerfen.
Nee, das stimmt.
Was kann sich denn Boxen von zum Beispiel auch Octagon MMA noch abgucken, um vielleicht nochmal so populär zu werden hierzulande, wie das in den 90ern, 2000ern so der Fall war?
Das ist mein Lieblingsthema. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit, weil darüber habe ich natürlich auch viel nachgedacht. Das ist immer so eine Situation, die habe ich ja im Boxen auch miterlebt sozusagen. Zuletzt dieses Aufbäumen nochmal mit dem Versuch, aber irgendwie nicht so genau wissen, was machen wir eigentlich. Also wir haben im Boxen immer noch Riesentalente in Deutschland und man könnte, wenn man denn wollte, glaube ich, eine Menge aus diesem Sport machen. Das Problem ist aber zum einen natürlich, dass also es fehlt diese Storytelling-Geschichte, auch dass die Sportler selber so ein bisschen mehr Einblicke in ihr Leben geben wollen und da so ein bisschen die Social-Media-Sache richtig mit bedienen. Also ich sehe ja keinen MMA-Sportler bei Octagon, der nicht auch einen Kameramann dabei hat. Also sind ja immer Leute drumherum, die da alles mitfilmen und daraus dann am Ende was bauen. Und das hat ja anscheinend auch irgendwie eine Wirkung, kann man ja zumindest mal einfach so vermuten, auch wenn man nicht jeden Account dann anguckt oder genau weiß, was da los ist. So, das haben die Boxer vielleicht auch falsch gemacht, dazu ein bisschen zu glauben, das passt schon so. Dann die Promoter, die Veranstalter. Wir haben im Boxen irgendwann gedacht, ja, der Titel, irgendein Titel bringt die Relevanz in diesen Sport. Und das tut's halt einfach nicht, weil man kennt das aus anderen Bereichen, Fußball natürlich, Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister. Das sind Titel, mit denen kann ich was anfangen. Aber was ist denn ein Interconti-Champion genau? Was macht denn der International-Champion? Was hat denn der Mediterran-Champion überhaupt für eine Bedeutung? Und ist das wirklich so wichtig? Und dann kommen Gegner, ich habe Europameisterschaften kommentiert, also von einem Weltverband den Europatitel, da kämpfte einer aus Argentinien gegen Arthur Abraham. Also das muss man erstmal erklären können und dann merkt man gleich, aha, möglicherweise hat das mit der Relevanz und wir wollen dem Zuschauer auch einen guten Sport bieten, gar nicht so viel zu tun. Das sind halt alles Titel, die dem Manager helfen, den Boxer in der Rangliste zu platzieren. Aber die Frage ist ja, was ist damit am Ende gewonnen? Die Veranstaltungen selber sind ja zum Teil, es gibt weniger Ausnahmen in Deutschland, die ordentliche Veranstaltungen machen, aber ganz viele, die einfach das Promoten verlernt haben, könnte man sagen, und einfach nicht mehr wissen, wo denn eigentlich das ist, warum der Zuschauer gerne zum Boxen kommt oder kam. Da wurde ja im Rahmenprogramm, und da kann man auch bei den Klitschkos ja mal drauf schauen, auch nicht so viel zum Teil gemacht, dass man gesagt hat, oh ja, da kommt der Boxfan auch auf seine Kosten. Da hatte man dann den Klitschko-Fan, aber der ist halt kein Boxfan geblieben. Und den Boxfan hast du da nicht so richtig mitgenommen. Und dann kam der Boxfan zurück und dann hast du ihm irgendwelche Titel von Latz geknallt, wo der gedacht hat, was soll ich jetzt damit anfangen? Ich sehe ja schon, wenn die Boxer in den Ring kommen, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Wenn der Kampfrekord so komisch ist. Auf der anderen Seite, Boxen denkt immer noch, ich brauche den zu null Kampfrekord, weil das in der Vermarktung hilft. Mhm. Wir sehen beim MMA, das ist nicht der wichtigste Punkt. Ich brauche eine Persönlichkeit. Ich brauche einen Boxer, wie Axel Schulz ja auch einer war, der mich anspricht, auch wenn er jetzt nicht die ganz großen Titel gewonnen hat. Der hat seine Leistung gebracht und ich wusste, das ist eine Ehrlichkeit dabei, eine Transparenz. Das ist einfach einer, der relevant war. So. Und jetzt versuchen die das über den Titel dieser Relevanz einzukaufen. Das funktioniert nicht und so hat Boxen so ein bisschen das Herz verloren und den Zugriff aufs Herz der Fans. Und ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen schaut, Octagon MMA, wenig Titelkämpfe, viel Zuschauer. Vielleicht macht da der eine oder andere, macht es da Klick. Und dann könnte man eben aus dem richtig guten Sport, gut gematchte Kämpfe, wieder zurück zu dem, was Boxen eigentlich ausmacht. Dann, glaube ich, hast du eine Möglichkeit, da auch nochmal wieder die Achterbahnfahrt in die andere Richtung fortzusetzen. Aber Boxen wird immer in irgendeiner Form da bleiben. Und ich bin auch guter Dinge, dass das wieder ein bisschen nach oben kommt. Und glaube auch, dass MMA und Boxen nebeneinander wunderbar miteinander auskommen können, ohne dass der eine Sport den anderen da völlig verdrängen müsste.
Zum Abschluss noch in drei Sätzen. Warum sollte man jetzt mit Octagon MMA auf RTL Plus einsteigen als Sportfan, aber auch wenn man noch nie MMA geschaut hat?
Man sollte Octagon MMA anschauen, weil es eine sensationelle, gute Unterhaltung ist. Also ich bekomme 4 Stunden, 5 Stunden gute Unterhaltung zu guten Zeiten präsentiert, wie es sie im Sport nur relativ selten gibt. Ich bekomme ehrliche Sportler, ich bekomme Typen präsentiert, die mir in anderen Sportarten fehlen, weil es eben auch keine weichgespülten Interviews gibt oder keine, gucken noch 25 PR-Agenturen drüber über Aussagen, sondern die Jungs sind ehrlich und tragen diese Ehrlichkeit nicht nur ins Oktagon, sondern tragen sie auch auf der Zunge bei den Interviews. Das macht richtig Spaß und das sind einfach Dinge, die sonst fehlen. Und ansonsten natürlich, weil man sonst den Zug verpasst, diese Sportart, die jetzt wirklich Fahrt aufnimmt, mitzuerleben, wie das jetzt wirklich nach vorne geht, wie noch mehr Zuschauer dazukommen, da kann man sagen, da war ich mit dabei. Ich habe einer, so wie ich jetzt erzähle, ich habe UFC 99 damals, Opa erzählt vom Krieg, so ist es ja so ein bisschen als älterer Herr. Und das kann man halt eben auch mit sagen, dass man da mit dabei war, weil RTL Plus kann ja nicht falsch liegen, wenn sie da sich so engagieren bei dieser Sportart. So und jeder, der schon mal geschaut hat, weiß, dass das absolut sinnvoll ist. Und das alles zusammengenommen scheint mir noch so zu sein, dass es ein großer Fehler wäre, da jetzt nicht dabei zu sein. In diesem Jahr spätestens einmal Octagon MMA schauen.
Das nenne ich mal ein stabiles Abschlussstatement. Lieber Tobias, vielen Dank für deinen Besuch hier bei RTL Erleben, dem RTL Deutschland Podcast. Das nächste Top-Event von Octagon MMA, das seht ihr am 17. Mai auf RTL Plus. Das ist Octagon 71 live aus München, unter anderem mit dem Main-Event im Halbschwergewicht mit dem Lokalmatador aus München, Alexander Popek gegen Pavol Langer. Ist auch ein Rematch, also da geht es um einiges. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt gerne zugehört bei unserem RTL Erleben Podcast. Wir hören uns demnächst und bis bald.
Das war RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.